Wir sind im Kapitel 51. Schauen wir mal. Es sind zwar lange Kapitel. Kapitel 51 und... Nee, 50 und 51. Ich wollte 50 letztes Mal noch machen und wir haben es nicht geschafft. Und wir haben zwei lange Kapitel. Thematisch logisch wäre es, wenn wir beide durchmachen könnten, weil beide von dem Gericht über Babylon oder Babel handeln. Wir werden sehen, wie weit wir kommen.
100 Verse ungefähr. Fast.
Ja, das meiste davon ist ja relativ klar. Auch ich möchte relativ schnell durchlesen. Wir haben in der Bibel, könnte man sagen, die Geschichte von zwei Städten. Eine, die wird am häufigsten erwähnt in der Bibel. Und welche ist das? Das ist Jerusalem, ganz klar. Aber die zweithäufigste ist Babylon. Und das fängt an mit dem Turmbau zu Babel und hört in der Offenbarung auf. Aber die Geschichte von zwei Städten im Wesentlichen, die für zwei Geisteshaltungen stehen. Das eine sind die, die gehorsam sind, die dem Herrn vertrauen, dem Herrn glauben. Und die anderen sind die Rebellen. Das ist, wofür Babylon im Wesentlichen steht, statt der Rebellion. Und nachdem der Herr Gericht über alle möglichen Nationen um Israel herum gesprochen hat, ist heute Babel dran. Interessant, genau die Nation, die Gott benutzen wird, um sein Volk Israel zu züchtigen. Aber Jeremia sieht hier voraus. Und das Problem von Babylon, wissen wir, war ja, dass sie kein demütiges Werkzeug waren in Gottes Hand, sondern dass sie stolz waren und grausam waren und eine Freude dran hatten, dass sie auf Israel draufhauen durften. Und das war eine Haltung, die Gott nicht gefallen hat, wie wir schon oft gesehen haben. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also das Wort, das der Herr über Babel, über das Land der Chaldeer, durch den Propheten Jeremia geredet hat. Verkündigt es unter den Nationen und lasst es hören und richtet ein Feldzeichen auf. Lasst es hören, verschweigt es nicht. Sagt, Babel ist eingenommen, Bel zu Schanden geworden, Merodach Schreck erfüllt. Ihre Götzenbilder sind zu Schanden geworden, ihre Götzen sind Schreck erfüllt. Denn gegen es ist eine Nation hinaufgezogen von Norden her, die wird sein Land zur Wüste machen, dass kein Bewohner mehr darin sein wird. Sowohl Menschen als Vieh sind entflohen, weggezogen. Die Nationen, die von Norden herkommen, sind erstmals die Meder und Perser, zusammen mit anderen Nationen, die sich da angeschlossen haben. Aber wir sehen, dass dieses Gericht auch gegen die Götter von Babylon ist, oder die Götzen, Bel und Merodach.
Das ist der vorletzte König, ich glaube, von Babel, und dann kommt noch ein Nabonid. Und dann war es beendet mit Babel. Dann kam Darius, der Meder.
Ja, Belshazzar war der, der den Finger an der Wand gesehen hat in Daniel 4. 4 oder 5? Fünf war das. Ja, aber es ist so wie Ägypten eigentlich auch, als Gott diese Plagen über Ägypten bringt. Das ist letztlich ein Gericht über die Götzen von Ägypten. Und dasselbe sehen wir auch hier. Hinter dieser Geisteshaltung Babels stehen ja geistliche Mächte auch, das sind ja geistliche Dinge auch, von denen wir hier lesen. Interessant ist historisch, dass als die Meder und die Perser die Stadt Babel eingenommen haben, ja, dass es kein großes Blutvergießen war eigentlich, sondern eher so ein Überraschungsangriff. Und die Bibelgelehrten diskutieren darüber, was genau die Erfüllung ist, die letztendliche Erfüllung von diesen Dingen. Also wir sehen auf jeden Fall, dass es eine Prophetie ist gegen diese historische Invasion von Babylon. Aber es scheint, dass nicht alles völlig erfüllt ist. Und es gibt eine Diskussion, wann, also dass hier das Land zur Wüste gemacht wird, kein Bewohner mehr darin sein wird. Das ist nicht passiert, als die Meder und die Perser die Stadt erobert
haben. In der Offenbarung wird ja dann von Babylon der Großen gesprochen. Da gibt es einmal das politische Babylon, genau, und das religiöse Babylon. Also diese heidnische, oder die Religionen, die Weltreligionen auf der einen Seite und dieses politische, wo ja dann der letzte Weltherrscher, also in der Endzeit, und er wird dann das religiöse Babylon zerstören, erstmal. Und dann wird er aber auch zerstört durch Jesus, wenn er kommt. Das ist so noch ausstehend, diese Endzeiterfüllung mit Babylon.
Erstmal sehen wir, dass es in der Geschichte so historisch ein Prozess war. Ja, also ja. Verschiedene Völker haben Babylon erobert. Alexander der Große war einer davon. Und dann irgendwann, drittes Jahrhundert vor Christus ungefähr, gab es eine neue Hauptstadt. Und das war eigentlich so der Punkt, wo dann Babel oder die Stadt Babylon so einen Niedergang erlebt hat. Aber wie der Bernd sagt, wir sehen es in der Offenbarung 17 und genau. Offenbarung 18. Wir lesen Babylon, ich bin in der Offenbarung 18, Vers 2, Babylon die Große ist gefallen und eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jeden unreinen Geistes und ein Gefängnis jeden unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich weiß es nicht, manche Ausleger glauben, dass von diesen Prophezeiungen hier in Jeremia manches schon vorausschaut, auch auf diese zukünftigen
Endzeit hineinschaut.
Ereignisse, ja. Wann immer die erfüllt wurden, da diskutieren die Theologen auch, 70 nach Christus oder in der Zukunft noch. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Vers 4, in jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, werden die Söhne Israel kommen, sie und die Söhne Juda zusammen. Immerfort weinend werden sie gehen und den Herrn, ihren Gott, suchen. Sie werden nach Zion fragen, auf den Weg, dahin ist ihr Gesicht gerichtet. Kommt und schließt euch an dem Herrn in einem ewigen Bund, der nicht vergessen wird. Also das Gericht über Babel wird den Weg freimachen, dass Israel wieder zurückkehren kann, das war in der Geschichte so. Kyros, der Babylon erobert hat, hat er den Befehl gegeben, dass Israel wieder zurückgehen kann, den Tempel wieder aufzubauen. Wie auch es in Ägypten war, also es sind ja alles so parallele Ereignisse. Der erste Exodus, Gottes Gericht über Ägypten, hat Erlösung für Israel gebracht. Zweiter Exodus aus der Verbannung, Gottes Gericht über Babylon, hat wieder Erlösung für Israel gebracht. Und das Ganze geistig gesprochen, die Welt, ja, Ägypten, Babylon auch, die
schon mal gesagt,
statt der Rebellen Gottes Gericht
bringt. Die Anschauung des Historizismus sagt ja, dass sich die Ereignisse im Lauf der Weltgeschichte erfüllen, dass man nicht speziell immer da hat sich das und dann wird nichts mehr sein, sondern wie du sagst, das ist ja auch so eine aufeinanderfolgende Erfüllung. Diese prophetischen Worte, die sind ja nicht so losgelöst, dann jetzt und dann ist vorbei.
Ja, ich finde es sehr schwer zu sagen, hier, wann sich jedes Detail hier genau erfüllt hat, aber begonnen hat es natürlich mit der Eroberung durch die Meder und die Perser. Auf jeden Fall schließt euch dem Herrn an, in einem ewigen Bund, der nicht vergessen wird. Der Aufruf, sich Gottes Volk anzuschließen, Gott zu vertrauen. Mein Volk war eine verloren gehende Schafherde. Ihre Hirten leiteten sie irre auf verführerische Berge. Sie gingen von Berg zu Hügel, vergaßen ihre Lagerstätte. Alle, die sie fanden, fraßen sie und ihre Gegner sagten, wir werden nicht schuldig. Deshalb, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben, die Weide der Gerechtigkeit und gegen den Herrn die Hoffnung ihrer Väter. Also die Ursache, warum Israel in die Irre ging, war, dass die Leiter, die Hirten sie in die falsche Richtung geleitet haben. Das ist ein Wort an alle, die Leiterschaft auszuüben. Da haben wir große Verantwortung. Und Kontrast dazu natürlich Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte, Johannes 10, der sein Leben gibt für seine Schafe. Flieht aus Babel hinaus und zieht aus dem Land der Chaldeer und seid wie die Leitböcke vor den Schafen her. Die Leitböcke waren die, die zuerst rausgelaufen sind aus dem Stall oder aus der, wie sagt man, Hürde. Denn ziehe ich erwecke und führe herauf gegen Babel eine Versammlung großer Nationen aus dem Land des Nordens. Die Meder waren im Norden, Nordwesten von Babel, aber da waren andere Völker noch mit dabei, die mit ihnen verbündet waren. Und sie werden sich gegen es aufstellen. Von dort aus wird es eingenommen werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden, keiner kehrt mit leeren Händen zurück. Und Chaldea wird zum Raub werden. Alle, die es berauben, sollen satt werden, spricht der Herr. Ja, freut euch nur, ja, jubelt nur, ihr Plünderer meines Erbteils, ja, hüpft nur wie eine dreschende junge Kuh und wiehert wie starke Pferde. Sehr beschämt ist eure Mutter in ihrer Hoffnung getäuscht, eure Gebärerin. Also ein Bild, die Stadt als Mutter des Volkes. Siehe, es ist die letzte der Nationen, eine Wüste, eine Dürre und eine Steppe. Vor dem Grimm des Herrn wird es nicht mehr bewohnt werden, sondern ganz und gar verödet bleiben. Jeder, der an Babel vorüberzieht, wird sich entsetzen und zischen über alle seine Plagen. Oh, Mann. Stellt euch ringsum auf gegen Babel, alle, die ihr den Bogen spannt. Schießt nach ihm, spart die Pfeile nicht, denn gegen den Herrn hat es gesündigt. Das war die Ursache ihres Gerichts. Erhebt das Kriegsgeschrei gegen es ringsum. Es hat sich ergeben, gefallen sind seine Festungswerke, niedergerissen seine Mauern, denn es ist die Rache des Herrn. Richt euch an ihm, so wie es getan hat, tut ihm. Rottet aus Babel den Seemann aus und den, der die Sichel führt zur Erntezeit vor dem gewalttätigen Schwert, werden sie sich jeder zu seinem Volk wenden und jeder in sein Land fliehen. Also Gott, der richtet. Das Ganze hat eine geistliche Ursache gehabt, ihre Rebellion gegen Gott. Und das hat sich für uns nicht geändert. Gott ist ein gerechter Gott. Gott wird richtend. Und genauso wie diese ganzen Prophetien über diese Nationen, die nicht geglaubt haben oder die rebellisch waren gegen Gott, wie die sich wörtlich erfüllt haben, genauso wird sich für uns erfüllen die Gerichtsankündigungen, die Gott im Neuen Testament sagt, ich meine, Jesus hat ja nichts weggenommen davon. Und auch die Gnade, natürlich, es gibt immer Gericht und Gnade.
Ja.
Gott hat immer einen Ausweg. Für uns ist der Ausweg Jesus. Vers 17, Israel ist ein versprengtes Schaf, das Löwen verscheucht haben. Zuerst hat der König von Assur es gefressen und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, ihm die Knochen abgenagt. Also ein sehr eindrucksvolles Bild. Darum so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, siehe, ich suche heim den König von Babel und sein Land, ebenso wie ich den König von Assur heimgesucht habe. Interessant, Assur wurde wieder von Babel gerichtet, gemeinsam mit den Medern, interessanterweise. Die Meder haben mit den Babyloniern gemeinsam Assur platt gemacht und jetzt wenden sich die Meder und sind mit den Persern zusammen, also der Kyros, ich glaube, die Mutter von Kyros war eine Mederin oder die Großmutter, ich habe es nicht mehr ganz klar, aber auf jeden Fall
konnte ich jetzt gehen. Wenn das sagt jetzt über den König von Assur, dann das war ja schon Geschichte zu dem Zeitpunkt. Das war 722 vor ja. Und er ist ja 586, also als der zweite Exil, und da war ja er mit dabei. Da hat er dann quasi aber auch schon wieder vorhergesagt, nach den 70 Jahren Gefangenschaft, wo das dann ja abspielt sich. Das muss ja dann so 510, 520 vor Christus gewesen sein. Das, was wir jetzt lesen.
Ja, das war so
in der Chronologie einfach so, das zum Einordnen.
In Kapitel 51,
genau.
Am Ende haben wir den König Zedekia.
Das war dann 586 vor Christus.
Ja, so.
Wo er dann weggeführt wurde.
Also 20, 25 Jahre davor vielleicht.
Die 70-jährige Gefangenschaft.
Und ich will Israel zu seinem Weideplatz zurückbringen, dass es auf dem Karmel und im Baschan weidet und seine Seele sich sättigt auf dem Gebirge Ephraim und in Gilead. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, wird Israels Schuld gesucht werden und sie wird nicht da sein. Und die Sünden Judas und sie werden nicht gefunden werden, denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Also hier haben wir eindeutig eine Vorschau auf das messianische Zeitalter, auf das, was Jesus uns gebracht hat. Und das haben wir ja oft in Jesaja schon ganz oft gesehen, dass immer in diesen Bildern von Gericht und diesen Ankündigungen immer dann diese Fenster aufgehen und wir vorausschauen auf das Zeitalter des Messias und auf den neuen Bund letztendlich. Gegen das Land Meratayim ziehe, gegen es ziehe hinauf und gegen die Bewohner von Pekot. Das waren Orte in Babylonien. Ist aber auch ein Wortspiel hier drin. Meratayim kommt von der Wortwurzel von Rebellion. So doppelte oder zweifache Rebellion, könnte man sagen. Und Pekot, da schwingt das Wort Gericht mit drin. Propheten haben das ja gern getan, so Wortspielchen. Ich mag das eigentlich auch. Das macht es natürlich
nicht einfacher.
Lebendiger und die Leute merken sich's besser. Das war wahrscheinlich der Hintergrund. Mache sie nieder und vollstrecke den Bann hinter ihnen her, spricht der Herr. Und tu nach allem, was ich dir geboten habe. Kriegslärm im Land und großer Zusammenbruch. Wie ist zerhauen und zertrümmert der Hammer der ganzen Erde? Das ist, was Babylon war. Der Hammer Gottes sozusagen, den er benutzt hat, um diese ganzen anderen Nationen, über die wir die letzten Wochen gelesen haben, zu richten, auch Israel zu züchtigen. Aber jetzt ist der Hammer selbst zertrümmert. Wie ist Babel zum Entsetzen geworden unter den Nationen? Ich habe dir eine Falle gestellt und du bist auch gefangen worden, Babel, ohne dass du es erkannt hast. Du bist gebunden und auch gefasst, weil du Krieg mit dem Herrn angefangen hast. Weißt du, vielleicht eine Anspielung darauf, wie Babylon erobert worden ist, also zumindest Herodotus berichtet das, dass Babel war eine Stadt, die fast als uneinnehmbar galt. Die hatten zwei Ringe von Stadtmauern rumherum, fette Mauern, so 8 bis 10 Meter breit, wenn man den Überlieferungen glauben darf. Sehr hoch, also sehr schwer einzunehmen. Und was der Kyros mit seinen Soldaten gemacht hat, die haben, also muss dazu sagen, der Euphrat, der ist durch die Stadt Babylon geflossen. Und was die Feinde gemacht haben, sie haben einen Kanal gegraben und haben dann das Wasser umgeleitet. Und dann sind die Soldaten durch diesen Kanal, der durch die Stadt durchgeflossen ist, sind dann in die Stadt
rein, wie das trojanische Pferd
reingekommen.
Bisher, ja, so mitliest.
Und es könnte sein, dass das vielleicht eine Anspielung darauf ist. Und das war so unerwartet, die haben sich so sicher gefühlt. Der Belsazar mit seinen Hofleuten und den Vornehmern, die haben ein Fest gefeiert und getrunken und Party gemacht. Die haben gedacht, okay, die Feinde, die stehen vor der Stadt, die kommen hier nie rein. Und während die schon die äußeren Bezirke angenommen haben, haben die noch gefeiert und dann war dieser Finger an der Wand.
Mit den Kelchen aus dem Tempel.
Genau.
Gezählt sind deine Tage.
In derselben Nacht kam er dann um, der
und dann derselben Nacht ist der König umgekommen. Also vielleicht ist das eine Anspielung darauf, ich habe dir eine Falle gestellt und du bist auch gefangen worden, ohne dass du es erkannt hast. Du bist gefunden und auch gefasst, weil du Krieg mit dem Herrn angefangen hast. Das ist immer schlecht, ne? Wenn du mit dem Herrn kämpfst, dann wissen wir schon, wer gewinnt. Das ist immer schlecht. Gott hat immer die Oberhand, wenn wir gegen ihn kämpfen wollen. Und manchmal tun wir das, oder? Wenn wir ehrlich sind. Dass er zu uns spricht und wir wissen eigentlich genau, was wichtig ist und was er von uns will, aber wir sträuben uns und sind widerspenstig. Schlechte Idee. Besser früher umzukehren als später.
Dann stehen wir ja im Lobpreis mit erhobenen Händen. Das heißt, ich ergebe mich.
Interessant. Ich denke mir mal vor allem dran, ich ergebe mich jetzt, aber.
Macht gut.
Die doppelte Bedeutung.
Aber es ist eine gute Bedeutung eigentlich. Teil von Hingabe, ja. Von ja, ich mag das Bild, mag den Gedanken. Der Herr hat seine Rüstkammer aufgetan und die Waffen seines Grimms hervorgeholt. Denn Arbeit gibt es für den Herrn der Herrscharen im Land der Chaldäer. Kommt über es vom äußersten Ende, öffnet seine Scheunen, schüttet es auf wie Gabenhaufen und vollstreckt den Bann an ihm. Nicht bleibe ihm ein Rest. Stecht alle seine Stiere nieder, zur Schlachtung sollen sie hinsinken. Wehe über sie, denn ihr Tag ist gekommen, der Tag ihrer Heimsuchung. Horch, Flüchtlinge und Entkommene aus dem Land Babel, um in Zion zu verkündigen, die Rache des Herrn, unseres Gottes, die Rache seines Tempels. Das Ganze war natürlich eine Ermutigung für die Israeliten, dass Gott ihre Feinde gerichtet hat. Ruft Schützen herbei gegen Babel, alle, die den Bogen spannen, belagert es ringsum, niemand darf entkommen. Vergeltet ihm nach seinem Tun, tut ihm nach allem, was es getan hat. denn es hat vermessen gehandelt gegen den Herrn, gegen den Heiligen Israels. Darum sollen seine jungen Männer auf seinen Plätzen fallen und alle seine Kriegsmänner umkommen an jenem Tag, spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, du Stolze, spricht der Herr der Herrscharen. Denn gekommen ist dein Tag, die Zeit, da ich dich heimsuche. Dann wird die Stolze stürzen und fallen, und niemand wird sie aufrichten. Und ich werde ein Feuer anzünden in ihren Städten, dass es ihre ganze Umgegend frisst. Feuer auch immer ein Zeichen für Gericht in der Bibel. Da sehen wir auch wieder Stolz. Stolz war das Problem, Stolz gegen den Herrn. Wie gesagt, sehr schwer, den Finger drauf zu legen, wann die Dinge im Detail erfüllt worden sind oder vielleicht noch erfüllt werden. Also es könnte sein, dass manches noch zukünftig ist. Es könnte aber auch sein, wir wissen ja aus dem Buch Daniel, dass der Nebukadnezar so eine Umkehrerfahrung hatte. Also Gott hat ihn ja selber auch gezüchtigt. 7 Jahre lang hat er den Verstand verloren. Und dann danach hat er eigentlich den Herrn als den wahren Gott verkündigt. Und eine Theorie ist ja manchmal so, dass Gott Gericht ankündigt und nicht bringt oder nicht alles bringt, weil diejenigen, über die Gericht angekündigt ist, umkehren. Also denkt an Ninive zum Beispiel und Jona, wo Gott Gericht angekündigt hat, aber er hat nicht gerichtet. Und wir haben das ja auch schon gesehen, dass Gott eigentlich sagt, ich will mein Volk nicht richten. Er kündigt immer wieder dieses Gericht an, aber Gottes Herz ist eigentlich, dass sie umkehren. Sozusagen, ich bringe das über euch, wenn ihr nicht umkehrt. Und eine Theorie ist, dass der König Nebukadnezar umgekehrt ist, zumindest ein Stück weit, und dass deswegen Gott nicht dieses Gericht hier bis ins letzte Detail, bis zur totalen Zerstörung über die Stadt gebracht hat, wenn wir es als historische Prophetie sehen, jetzt über Babel.
Ja. Aber Nahum hat ja dann prophezeit, beziehungsweise 100 Jahre später kam dieses Gericht ja dann über Ninive. Es war nur diese aufschiebende Wirkung der Buße, aber irgendwann kam dann doch dieses Gericht. Und Nahum hat ja quasi das dann vorausgesagt, also als Ergänzung vom Jona war ja dann praktisch anschließend diese Prophetie gegeben. Und auch in ergreifenden Worten, er wird irgendwie auch als beschrieben als ein Prophet, der wirklich mit ganz starken, ergreifenden Worten redet.
Ja, jede Generation hatte ihre eigene Entscheidung. Jeder Mensch hat seine Entscheidung. Also wir können nicht sagen, weil unsere Eltern gläubig waren, oder ich weiß nicht, ob wir es hier sagen können, aber die Schwaben oder oben im Siegerland, die können sagen, weil es vor 100 Jahren eine Erweckung gab oder eine Reformation. Deswegen sind wir sicher, wird der Herr uns nicht richten. Nee, jeder.
Was sagt Hesekiel?
Hesekiel auch, ne? Er wird nicht die Sünden der Väter an den Kindern heimsuchen und umgekehrt. Jeder wird für seine Schuld gerade stehen. Für sein Leben
rechenschaft. Das wäre Gott ja auch nicht gerecht, wenn man
seine Entscheidungen.
Kann ja nichts dafür, was die Nazis in der Zeit gemacht haben, wo ich noch nicht gelebt habe. Ich meine, diese Generationsschuld und die Sachen, das ist ja das, wo manche da ein Steckenpferd draus machen und meinen, die müssen da tausendmal Buße tun nochmal. Und ja, und dafür ist Jesus ja gestorben eigentlich, diesen Fluch weggenommen. Die ganzen Flüche, das ganze Zeug, was da noch kursiert oder wo die Menschen irgendwo drauf ranhängen oder es ist wirklich unsinnig. Mhm. Wenn man dann immer weiter bohrt, da ist ja immer noch mal was. Man kommt ja sowieso nie an die Wurzel.
Vers 33, so spricht der Herr der Herrscharen: Die Söhne Israel und die Söhne Juda sind alle zusammen Unterdrückte. Und alle, die sie gefangen weggeführt haben, haben sie festgehalten, haben sich geweigert, sie loszulassen. Das haben sie nicht freiwillig gehen lassen. Denn dann, Vers 34 mag das, ihr Erlöser ist stark, Herr der Herrscher ist sein Name, und sein Gott ist stark. Wir haben einen allmächtigen Gott, er kann tun, was immer er will. Und so sollten wir beten, ne? Wenn wir beten mit dieser Zuversicht, dass es bewusst ist, dass wir einen allmächtigen Gott hat, der Wunder tun kann.
Ja.
Also ich habe wieder 2 Wochen wunderbare Geschichten gehört über das, was Gott tut in Syrien, in den Kriegsgebieten, wo er Menschen in Träumen und Visionen erscheint. Mhm. Oder Geschichte, dieser eine Pastor, den wir an der Telefonkonferenz hatten, wo wirklich ein IS-Mann gekommen ist, um ihn umzubringen in Gottesdienst.
Ja, ja, das ist erwähnt. Ja, ja.
Haben sie am Sonntag von der Woche erzählt. Mhm. Und dann der hat gedacht, okay, jetzt ist es aus mit mir. Hat seine Predigt durchgezogen, einen Bekehrungsaufruf gemacht, der hat sich angestellt. Gedacht, okay, jetzt macht er mich den Kopf kürzer. Und dann hat er zu ihm gesagt, hey, bist du gekommen, mich umzubringen? Und er hat gesagt, ja, der IS hat mich geschickt, ich wollte dich umbringen, aber ich will mein Leben Jesus geben. Und Gott ist mächtig zu retten. Und er hat diesen Pastor beschützt. Ganz krasse Leute. Hat 33 Morddrohungen, glaube ich, die er an sein Haus geschrieben. Das ist, was sie mit dir machen werden, das ist, was sie mit deiner Frau machen werden, das ist, was sie mit deinen Kindern machen werden. Aber er weiß, Gott will ihn da haben. Und er bleibt da und vertraut darauf, dass der Herr ihn beschützen wird. Und der Friedhof ist noch immer leer, den sie gekauft haben. Aber unser Gott ist stark. Ein starker Erlöser. Er erinnert mich auch an Römer Brief. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft zur Errettung. Jeden, dem Glauben, der glaubt. Egal wie weit du gegangen bist, egal was. Unser Erretter ist stark. Egal was dich gefangen halten will, was dich unterdrücken
ist größer als alles andere,
Herr. Unser Erlöser ist stark. Herr, der Herrscher ist sein Name. Er wird ihre Rechtssache bestimmt führen, um dem Land Ruhe zu verschaffen, aber den Bewohnern von Babel Unruhe. Das Schwert über die Chaldeer, spricht der Herr, und über die Bewohner von Babel und über seine Obersten und über seine Weisen. Das Schwert über die Orakelpriester, dass sie zu Toren werden. Das Schwert über seine Helden, dass sie schreckerfüllt sind. Das Schwert über seine Pferde und über seine Wagen. Also heute würde man sagen, über seine Panzer und über sein Kriegsgerät. Alles, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, dass sie selber so stark sind. Das kann alles nicht gegen den Herrn bestehen. Wenn über das ganze Mischvolk, das in seiner Mitte ist, dass sie zu Weibern werden. Das Schwert über seine Schätze, dass sie geplündert werden. Dürre über seine Gewässer, dass sie austrocknen, denn es ist ein Land der geschnitzten Bilder und durch ihre Schreckensbilder werden sie toll. Also wieder die geistliche Ursache ist Götzendienst. Und durch ihre Schreckbilder, so nennt er die Götzen, werden sie toll. Also verrückt.
Verstoß gegen das erste Gebot.
Durchgeknallt, und jeder, der für einen Götzen lebt, ist im Prinzip durchgeknallt, er denkt nicht klar. Wenn so verrückt, wenn man sich überlegt, Propheten machen sich ja lustig drüber, ne? Du hast einen Baum gefällt und einen Teil von dem verheizt du und aus dem anderen schnitzt du dir ein Götzenbild und wirfst dich davor nieder und betest zu ihm. Wie verrückt, aber trotzdem haben Leute das getan. Und ich denke, heute ist es nicht besser. Götzen für die Menschen leben. Wissen eigentlich genau, es ist vergänglich.
Ich glaube, der größte Götze ist heute die Gleichgültigkeit. Die Bequemlichkeit.
Bequemlichkeit, ja. Ist
bei uns zumindest.
Wohlstand.
Ja.
Aber wie schnell kann der weg sein?
Komfortzone. Ja.
Das kann schnell gehen. Deswegen ist es töricht, dafür zu leben und darauf seine Hoffnung zu setzen. Darum werden Wüstentiere mit wilden Hunden darin wohnen und Strauße werden darin wohnen und es soll in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und keine Wohnstätte sein von Generation zu Generation. Da haben wir natürlich typisch hebräische Poesie, Übertreibung, wenn hier von Ewigkeit die Rede ist. Wie nach der Umkehrung Sodoms und Gomorras, das war ja so das, der Typus von gerichteten Städten oder Menschen und ihre Nachbarstädte durch Gott, spricht der Herr, wird niemand dort wohnen und kein Menschenkind wird sich darin aufhalten. Also totale Zerstörung, totales Gericht. Und man darf es nicht zu wörtlich nehmen, das ist Stilmittel der Übertreibung, auch das ist typisch. Siehe, ein Volk kommt von Norden her, eine große Nation und viele Könige machen sich auf vom äußersten Ende der Erde. Bogen und Kurzschwert führen sie, sie sind grausam und ohne Erbarmen. Ihre Stimme braust wie das Meer und auf Pferden reiten sie, gerüstet gegen dich, Tochter Babel, wie ein Mann zum Krieg. Der König von Babel hat die Nachricht von ihnen vernommen und seine Hände sind schlaff geworden. Angst hat ihn ergriffen, Wehen wie bei der Gebärenden. Siehe, wie ein Löwe steigt er von der Pracht des Jordan herauf zum Weideplatz am immerfließenden Bach. Ja, ich werde sie plötzlich daraus vertreiben und den, der auserkoren ist, über es bestellen. Denn wer ist mir gleich und wer will mich vorladen und wer ist der Hirte, der vor mir bestehen könnte? Aber Paulus hat so gesagt, wenn Gott für uns ist, dann wer kann gegen uns sein. David auch. Darum hört den Ratschluss des Herrn, den er über Babel beschlossen hat und seine Gedanken, die er über das Land der Chaldäer denkt. Wahrlich, man wird sie fortschleppen, auch die Geringen der Herde, wahrlich, der Weideplatz wird sich über sie entsetzen. Von dem Ruf Babel ist der Ober, der zittert die Erde, ein Geschrei werde unter den Nationen vernommen. Geht noch ein bisschen was. Kapitel 51. So spricht der Herr. Ich möchte es gerne rumkriegen, die ganzen Gerichtskapitel. So spricht der Herr, siehe, ich erwecke gegen Babel und gegen die Bewohner von Leb, Kamai, einen Geist des Verderbens. Und ich sende nach Babel Fremde, die es worfeln und sein Land ausleeren werden, denn sie werden ringsumher gegen es vorgehen am Tag des Unheils. Der Schütze spanne seinen Bogen gegen den, der das spannt und gegen den, der sich in seinem Panzer erhebt. Und hab kein Mitleid mit seinen jungen Männern, vollstreckt den Bann an seinem ganzen Heer. Und Erschlagene sollen fallen im Land der Chaldäer und durchbohrte auf seinen Straßen. Also immer wieder dasselbe. Androhung vom Gericht. Denn nicht verwitwet ist Israel noch Juda von seinem Gott, von dem Herrn der Herrscharen. Unser Gott ist so treu, oder? Im Neuen Testament heißt, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und Israel war ja die Ehebrecherin, im Prinzip die untreue Frau. Wir haben im Propheten Hosea noch genauer illustriert sehen. Aber Israel war die untreue Frau, die Gott untreu geworden ist. Aber er hat nicht gesagt, okay, dann lasse ich mich scheiden von dir. Zumindest nicht an dem Punkt. Und er war noch immer treu und er hat gewartet, dass sie umkehrt. Unser Gott ist so geduldig. Ich bin so dankbar dafür.
dass er so geduldig ist mit mir. Denn deren Land ist voll Schuld wegen des heiligen Israels. Flieht aus Babel hinaus und rettet euch, jeder rette sein Leben, dass ihr in seiner Schuld nicht umkommt. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn, was es getan hat, vergilt er ihm. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde berauschte. Von seinem Wein haben die Nationen getrunken, darum sind die Nationen wie toll geworden. Also da haben wir ganz sicher Anspielungen in der Offenbarung. Wir haben in der Offenbarung keine direkten Zitate, aber ganz viele Anspielungen auf das Alte Testament. Und in der Offenbarung hält Babel, die Hure Babel, den goldenen Becher. Also ganz sicher Parallelen hier. Becher von Gottes Zorn, auch ein Bild, was wir in der Offenbarung sehen.
Soll dann jetzt Babel, dann die Hure Babylon sein? Oder nee, Moment. Was
in, ja. In der Offenbarung, das ist eine Anspielung auf diese Stelle hier, wo diese Stelle, wo es um die Hure
quasi, die hat sich ja
Babylon also geht, die ganze Welt trunken
gibt sie mir mit dem Sichtspiel, mit ihrem Babylon Becher. Babylon hat sich vermischt mit dem politischen Babylon und die haben miteinander, also quasi.
Also was immer das dann ist, manche sagen das Weltsystem, manche sagen Rom, manche sagen Jerusalem, das Jesus abgelehnt hat. Andere sagen noch in der Zukunft.
Oder die Weltreligionen allgemein. Das ist ein ganzes Gemisch, was eben nicht Jesus im Mittelpunkt hat oder ja, abgedriftet ist.
Aber wie gesagt, Babel, das ist die Stadt, die symbolisch ist für Rebellion gegen Gott. Vielleicht hat es sich zu verschiedenen Zeiten erfüllt, dieses Bild. Plötzlich ist Babel gefallen und zertrümmert. Es hat sich wörtlich erfüllt. Es war ziemlich schnell, dass Babel gefallen ist, schneller als sie gedacht haben. Jammert über es, holt Balsam für seinen Schmerz. Vielleicht wird es geheilt werden. Wir haben Babel heilen wollen, aber es war nicht zu heilen. Verlass es und lass uns jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis an den Himmel und erhebt sich bis zu den Wolken. Der Herr hat unsere Gerechtigkeiten ans Licht gebracht. Kommt und lasst uns in Zion die Tat des Herrn, unseres Gottes, erzählen. Also Gericht über Babylon bringt Rettung für Gottes Volk. Aber und dieses Gericht ist endgültig.
Ja. Ja. Das ist doch ja, enorm, dass er ein Herz hat für Babylon eigentlich. Also vielleicht wird es geheilt werden, holt Balsam für seinen Schmerz. Jeremia hat das Herz so für sein Volk und dann auch noch für quasi den Feind, der eben das Gericht gebracht hat. Also das Herz Gottes eigentlich. Grund.
Ja, ist schwer zu sagen, ob das jetzt Jeremias,
also wie er das
Worte ausdrückt, sind oder ob er das zitiert, was Leute sagen werden. Es ist eine rhetorische Frage eigentlich. Ne? Die Frage ist, kann Babylon geheilt werden? Und Gottes Antwort ist, nee, das Gericht ist endgültig. Schärft die Pfeile, fasst die Schilde, der Herr hat den Geist der Könige von Medien erweckt. Das finde ich immer wieder erstaunlich, ne? Dass Gott der Herr der Weltgeschichte ist. Der König Kyros, ich weiß nicht, ob er eine Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt, dass der Herr ihn gebraucht. Aber Gott benutzt ihn, genau wie er den König Nebukadnezar benutzt hat als sein Werkzeug, obwohl der gar nicht an ihn geglaubt hat. So souverän ist unser Gott. Denn gegen Babel ist sein Plan, gerichtet es zu zerstören, denn es ist die Rache des Herrn, die Rache für seinen Tempel. Die Babylonier haben den Tempel in Jerusalem zerstört natürlich.
Richtet das Feldzeichen gegen die Mauern von Babel auf, verschärft die Bewachung, stellt Wächter auf, bereitet die Hinterhalte. Denn wie der Herr es sich vorgenommen, so führt er es aus, was er über die Bewohner von Babel geredet hat. Die du an vielen Wassern wohnst, reich an Schätzen, dein Ende ist gekommen, das Maß deines ungerechten Gewinns. Das sehen wir auch in der Offenbarung. Ne? Der Herr der Herrscher hat sich bei sich selbst geschworen, wenn ich dich auch mit Menschen angefüllt habe, wie mit Heuschrecken, so wird man doch Triumphgeschrei über dich anstimmen. Also, egal wie stark sie sich fühlen, sie werden den Schwächeren ziehen. Gott wird sie in Sieg haben über sie. Er ist es, der die Welt gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Das ist der Kontrast zu den Götzen. Das ist unser Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist allmächtig. Er hat Kraft, lesen wir hier. Er hat Weisheit, er hat Einsicht. Auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt vom Ende der Erde, Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt, also der die ganze Schöpfung geschaffen hat und kontrolliert und erfunden hat. Dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Das ist die richtige Perspektive hier, oder? Wenn wir nur immer sehen würden, wer Gott ist, dann würden wir uns schnell abwenden von diesen Götzen. Was immer es ist, Ruhm oder Macht oder Bequemlichkeit, Wohlstand, irgendwelche Lüste für die Menschen leben. Wer Gott wirklich sehen, dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis. Ja, wir denken oft, wir sind so gescheit, wir haben alles unter Kontrolle, wir wissen es besser. Aber so werden wir nicht vor Gott stehen, stolz.
Sagt Hosea auch, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mhm. Also einfach in die Irre gehen, ohne die, ja, die Worte aufzunehmen, die Gott gesprochen hat, von Alters her schon.
Dumm steht da jeder Mensch ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, Leben haben sie nicht. Und auch deswegen stehen sie beschämt da, weil diese Götzen nicht halten, was sie versprechen, können kein Leben geben. Auch unsere heutigen Götzen nicht. Wenn Leute sagen, oh, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur reich wäre, wenn ich nur berühmt wäre, wenn ich nur Erfolg hätte, wenn man all die Bequemlichkeiten leisten kann. Nee, das kann kein Leben geben. Das sehen wir bei den ganzen Stars, die Multimillionäre sind und an der Überdosis sterben, weil kein Leben ist in diesen Dingen. Aber unser Gott ist der Schöpfer, er ist weise, er ist der Allmächtige, er ist der, der gesagt hat, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder, der an mich glaubt, wird niemand dürsten, sondern
Wasser des Lebens.
Wasser des Lebens haben. Leben in Fülle. Ein Nichts sind sie, ein Werk zum Gespött. Also wieder immer dieser Kontrast zu dem wahren, lebendigen Gott. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Die können überhaupt nichts ausrichten. Jakobs Anteil ist nicht wie diese. Denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat und den Stamm seines Erbteils. Yahweh, der Herrscher, ist sein Name. Er ist der Schöpfer. Er ist mächtig. Du bist mir ein Hammer,
eine Kriegswaffe und mit dir zerhämmere ich Nationen. Und mit dir zerstöre ich Königreiche und mit dir zerhämmere ich Ross und Reiter und mit dir zerhämmere ich den Wagen und seinen Lenker und mit dir zerhämmere ich Mann und Frau und mit dir zerhämmere ich Greis und Knaben und mit dir zerhämmere ich Jüngling und Jungfrau und mit dir zerhämmere ich den Hirten und seine Herde und mit dir zerhämmere ich den Bauern und sein Gespann und mit dir zerhämmere ich Statthalter und Befehlshaber. Also viel hämmern hier, Parallelismus. Und ich will Babel und allen Bewohnern Chaldeas, all ihr Böses, das sie an Zion verübt haben, vor euren Augen vergelten, spricht der Herr, wie er schon vorher gesagt hat, er wird den Hammer zerhämmern. Und ich will Babel und allen Bewohnern Chaldeas, all ihr Böses, das sie an Zion verübt haben, vor euren Augen vergelten, spricht der Herr. Gott ist gerecht, Gott sieht alles. Am Ende wird alles gerecht sein. Er sieht das Unrecht, das du tust, er sieht das Unrecht, was Menschen dir antun. Und selbst wenn es manchmal in dieser Welt so aussieht, ach, die Bösen kommen davon und die Guten kommen unter den Hammer sozusagen, um bei dem Bild zu bleiben. Nee, am Ende, aus der ewigen Perspektive, wird alles gerecht sein. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens, der die ganze Erde verdirbt. Und ich will meine Hand gegen dich ausstrecken und dich von dem Felsen hinabwälzen und dich zu einem verbrannten Berg machen, so dass man dir weder Eckstein noch Grundstein nehmen kann. Denn eine ewige Trümmerstätte sollst du sein, spricht der Herr. Richte das Feldzeichen im Land auf, stoß den Zorn unter den Nationen, heiligen Nationen gegen es zum Krieg. Ruft gegen es die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenas herbei, das ist so das Gebiet von Armenien. Bestellt Kriegsoberste gegen es, lasst Pferde heraufziehen wie furchtbare Heuschrecken. Das Bild haben wir auch öfter in der Bibel, Heuschrecken als Bild für ein Heer, das heran.
Prophet Joel.
Ja, zum Beispiel in Klage, ja. Heilige Nationen gegen es zum Krieg, die Könige von Medien, dessen Statthalter und alle seine Befehlshaber und das ganze Land ihre Herrschaft. Interessant, dass Gott diese Leute hier beim Namen nennt, also den Kyros an einer anderen Stelle nennt er ihn ja wirklich beim Namen. Aber das war zu einer Zeit hier, wo Nebukadnezar und die Babylonier eigentlich die waren, die den Erfolg hatten und die die Weltmacht waren und die eigentlich am Hebel der Macht saßen. Also zu dem Zeitpunkt, wo der Jeremia das vorhersagt, sah alles noch ganz, ganz anders aus. Aber Gott ist mächtig, schnell kann sich
es wenden. In einer Nacht kann das passieren.
In einer Nacht?
In einer Stunde steht in Offenbarung. Ja. Ein ja. Babylon zerstört werden.
Ja. Da erbebt und erzittert die Erde, denn die Pläne des Herrn erfüllen sich gegen Babel, um das Land Babel zu einer Wüste zu machen ohne Bewohner. Babels Helden haben aufgehört zu kämpfen, sie sitzen in den Bergfestungen. Versiegt ist ihre Kraft, sie sind zu Weibern geworden. Man hat ihre Wohnungen angezündet, ihre Riegel sind zerbrochen. Ein Läufer läuft dem anderen entgegen und der Bote dem Boten, um dem König von Babel die Botschaft zu bringen, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist. Und die Übergänge sind besetzt und die Festungen hat man mit Feuer ausgebrannt und die Kriegsleute sind vor Schrecken erstarrt. Also die gestandenen Soldaten sind ängstlich wie die ängstlichen Frauen, die daheim geblieben sind.
Wäre heute wahrscheinlich anders, hätte er sich anders ausgedrückt, der Jeremia. Weil Frauen sind jetzt noch nicht immer nur, also ich meine, es ist ein bisschen so was Schwaches, ein bisschen Abwertendes irgendwie. Ja, man, es gibt ja auch, also warum ist so eine Frau irgendwie so negativ schwach beschrieben, weil das ist also irgendwo
Finde ich nicht so ganz passend. Also wie er das so gebraucht, das Wort, ich meine, das, vielleicht hätte er sich heutzutage anders ausgedrückt.
Weißt du, was würde man sagen? Im Englischen würde man sagen, die Männer sind alle Sissies. Ja. So Weicheier oder... Der Punkt ist ja, die Frauen hier, das ist ja gar nicht die Aussage hier, der Punkt ist, dass die Soldaten sich in die Hose machen, um es auf Deutsch zu sagen. Sie sind vor Schrecken erstarrt. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, die Tochter Babel ist wie eine Tenne zur Zeit, da man sie stampft. Noch kurze Zeit, dann kommt die Zeit der Ernte für sie. Also, obwohl es zu der Zeit noch alles nach Erfolg und Sicherheit und wir sind die Starken aus, sah in Wahrheit, war der Herr schon am Stampfen und die Ernte kommt bald. Ich kenne das Bild von der Tenne, die haben ja erst das Korn ausgetroschen oder ausgetreten und dann wurde es geworfelt. Werden wir gleich sehen. Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen, hat mich vernichtet, hat mich weggestellt als leeres Gefäß. Er verschlang mich wie ein Ungeheuer, füllte seinen Bauch mit meinen Leckerbissen, stieß mich fort. Er hat Israel verschlungen, wie die anderen Nationen, bildlich gesprochen. Die an mir begangene Gewalttat und meine Zerfleischung komme über Babel, sollen die Bewohnerin von Zion sagen, und mein Blut über die Bewohner von Chaldea soll Jerusalem sagen. Zion ist gleich Jerusalem, das ist auch parallel hier. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich will deinen Rechtsstreit führen und deine Rache vollziehen, und ich werde sein Meer austrocknen und seine Quelle versiegen lassen. Und Babel soll zum Steinhaufen, zur Wohnung der Schakale, zum Entsetzen und zum Gezisch werden, ohne Bewohner. Sie brüllen alle zusammen wie Junglöwen, knurren wie die Jungen der Löwinnen. Wenn sie erhitzt sind, richte ich ihnen ein Trinkgelage an und mache sie betrunken, sodass sie jubeln und entschlafen zu ewigem Schlaf und nicht mehr erwachen, spricht der Herr. Vielleicht auch das eine Anspielung auf den Belshazzar und seine betrunkene Party, während seine Stadt erobert wurde. Wie Lämmer führe ich sie zur Schlachtung hinab, wie Widder zusammen mit den Böcken. Wie ist Sheshach eingenommen? Oh, Babel hier gemeint und der Ruhm der ganzen Erde erobert. Wie ist Babel zum Entsetzen geworden unter den Nationen? Das Meer ist heraufgestiegen über Babel, mit dem Brausen seiner Wellen ist es bedeckt. Das ist auch so ein typisches Bild für Gericht, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Seine Städte sind zur Wüste geworden, ein dürres Land und eine Steppe, ein Land, worin niemand wohnt und durch das kein Menschenkind zieht. Und ich werde den Bel zu Babel heimsuchen und aus seinem Maul herausnehmen, was er verschlungen hat. Also wieder der Gott, der hinter dem steht, die geistliche Dimension, der geistliche Kampf. Und Nationen sollen nicht mehr zu ihm strömen, auch die Mauer von Babel ist gefallen, auf die sie so stolz waren und sich so sicher gefühlt haben. Und Gott kann uns unsere Sicherheiten von beiden wegziehen. Einen Augenblick oder einen Tag auf den anderen. Zieht aus ihm hinaus, mein Volk, und rettet euch jeder sein Leben vor der Zornesglut des Herrn. Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Und Gewalttat ist im Land Herrscher voll auf Herrscher. Also eine Zeit der Unsicherheit. Darum siehe Tage kommen, da werde ich die Götterbilder Babels heimsuchen. Ein Gericht über die Götter. Sein ganzes Land wird zuschanden werden und alle seine Erschlagenen werden in seiner Mitte fallen. Und Himmel und Erde und alles, was in ihnen ist, werden jubeln über Babel. Denn von Norden her kommen ihm die Verwüster, spricht der Herr. Wie Babel darauf ausging, dass Erschlagene Israels fielen, so werden wegen Babel Erschlagene auf der ganzen Welt fallen. Ihr, die dem Schwert entkommenen geht, bleibt nicht stehen. Denkt an den Herrn aus der Ferne und Jerusalem komme euch in den Sinn. Wir sind beschämt, denn wir haben Verhöhnung gehört, Schmach hat unser Gesicht bedeckt. Denn Fremde sind über die Heiligtümer des Hauses des Herrn gekommen. Darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da ich seine Götzenbilder heimsuchen werde. Also es wird umgekehrt sein, nicht, dass sie den Tempel entweiht haben, sondern der Herr wird ihre Tempel entweihen und dieser Turm zu Babel, der ist in der Mitte gestanden von dem Tempelbezirk der Stadt Babylon. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich seine Götzenbilder heimsuchen werde und tödlich Verwundete werden stöhnen in seinem ganzen Land. Wenn auch Babel bis zum Himmel hinaufstiege und seine starke Höhe unersteigbar machte, so würde ihm von mir her doch Verwüster kommen, spricht der Herr. Also wenn die denken, sie sind noch so stark,
der Turm nützt nichts
gegen den Herrn, werden sie nicht bestehen. Horch, ein Geschrei aus Babel und großer Zusammenbruch vom Lande Chaldea her, denn der Herr verwüstet Babel und lässt aus ihm den lauten Schall verloren gehen. Und es brausen seine Wogen wie gewaltige Wasser, es ertönt der Schall ihres Tosens. Denn über es, über Babel, kommt ein Verwüster. Und seine Helden werden gefangen, ihre Bogen sind zerbrochen. Denn ein Gott der Vergeltung ist der Herr. Er wird bestimmt vergelten. Gott ist gerecht. Und ich mache seine Obersten betrunken und seine Weisen, seine Statthalter und seine Befehlshaber und seine Helden, dass sie entschlafen zu ewigem Schlaf und nicht mehr erwachen, spricht der Herr. Der Herrscher ist sein Name. Das haben wir auch gerade gelesen. Also viel Wiederholung hier. Diesen Kapitel. So spricht der Herr der Herrscher: Die Mauer des großen Babel soll vollständig geschleift und seine hohen Tore mit Feuer verbrannt werden. Und so mühen sich Völker für nichts und Völkerschaften fürs Feuer und sie ermüden. Das Wort, das der Prophet Jeremia Seraja dem Sohn Nerias, dem Sohn des Machseas, befahl, als der mit Zedekia, dem König von Juda, im vierten Jahr seiner Regierung nach Babel zog. Seraja war ein Bruder von Baruch, der ja auch dem Jeremia gedient hat. Und er ist ja offensichtlich mit dem König Zedekia nach Babel gezogen. Wir wissen nicht genau wann, also wird nicht genau erwähnt, der genaue Anlass. Ob es vor seiner Rebellion oder nachher war, ob es Geschäftstreffen war oder er Rechenschaft ablegen musste. Auf jeden Fall wird dem Jeremia, diesem Seraja, dem Reisemarschall, ein Schriftstück mitgeben. Und er wird eine zeichenhafte Handlung, prophetische Handlung ausführen, so wie der Baruch das ja auch getan hat mit der Schriftrolle, die er zu den Obersten gebracht hat. Und Jeremia schrieb in ein einziges Buch all das Unheil, das über Babel kommen sollte. All diese Worte, die gegen Babel geschrieben sind, das, was wir gerade gelesen haben. Und Jeremia sagte zu Seraja, wenn du nach Babel kommst, so sieh zu und lies all diese Worte. Und sprich, Herr, du selbst hast gegen diesen Ort geredet, dass du ihn ausrotten wirst, so dass kein Bewohner mehr darin sein soll, weder Mensch noch Vieh, sondern dass er zu einer ewigen Trümmerstätte werden soll. Und es soll geschehen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf es mitten in den Euphrat und sage, so wird Babel versinken und nicht wieder hochkommen wegen des Unheils, das ich über es bringe, und sie werden ermüden. Bis hierher gehen die Worte Jeremias. Und Kapitel 52 ist dann ein Nachwort sozusagen, die Erfüllung von Gottes Prophetie über Jerusalem, ungefähr 25 Jahre später geschrieben, nach dem hier. Das nehmen wir uns mit.
Also ich habe ja, hab ja den Schluss jetzt hier mehr so, ich habe da immer die Offenbarung wieder drin gesehen, weil es da auch immer so ist mit den Völkern, die der hohe Babylon dienen, und, aber der Lobgesang im Himmel, wenn sie dann fällt. Ich finde es mutmachend, weil ich finde, man denkt ja, wo man hinguckt, in die Kirchen, Landeskirchen, in die Schulministerien, in die Politik, in Medien, in Werbung, in Weltanschauung, wie läuft Ehe, Erziehung, wie soll, egal wo man hinguckt, hat man ja das Gefühl, dass Babylon die Oberhand hat und nicht Jerusalem oder Zion. Also dass nicht der Herr die Oberhand hat. Und ich finde es mutmachend, dass Babylon schon mal besiegt worden ist und dass es nochmal besiegt wird.
Und es sah zu der Zeit ja auch genauso aus, dass Babylon die Oberhand hat. Ja. Das war ja auch so. Ja. Und hier ganz mutig von dem Seraja, hier sich in die Hauptstadt der Welt, in die mächtigste Stadt seiner Feinde zu stellen und diese Gerichtsworte vorzulesen und diese Rolle mit den Gerichtsworten im Euphrat zu versenken und zu sagen, so wird Babel versinken. Ich weiß nicht, ob die ihn ernst genommen haben, aber Gottes Wort hat sich erfüllt. Und was ich mir daraus mitnehme, ist, wow, Gott spricht auch über Gericht am Ende unserer Zeit und dass wir eines Tages alle vor ihm stehen werden. Und das wird sich genauso sicher erfüllen, wie sich diese ganzen Prophetien, diese Gerichtsworte über diese Völker erfüllt haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen mit Gott. Denn wir wollen nicht Gerechtigkeit. Wir wollen Gnade. Und Gnade ist in Jesus Christus. Die hat er uns gebracht.
Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Jakobus 2,13.
Dankbar wir sein können, dass wir Jesus haben. Also für mich war nochmal sehr eindrücklich, einfach diesen mächtigen Gott, den allmächtigen Gott zu sehen. Und seine Gerechtigkeit, das heißt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auf dich allein gestellt als Sünder. Aber in Jesus ist alles ganz anders. Bin ich bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Da darf ich Papa sagen zu diesem Gott. Die ganze Beziehung hat sich geändert. Von einem Feind zu einem Kind. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wo du stehst mit diesem Gott. Ja. Wir wissen alle nicht, ne? Wir sagen, Babel kann schnell fallen. Wer weiß, wir können heute Abend noch vor ihm stehen. In der Ewigkeit. Keiner weiß, wann die Zeit ist. Für uns persönlich.
Wir werden alle vor den Richterstuhl gestellt werden, vor den Richterstuhl Christi. Aber eigentlich soll es für uns ein Preisgericht sein, dass wir belohnt werden und nicht bestraft.
Ja, genau.
Und dann will ich in Jesus stehen und nicht alleine vor dem Heiligen Gott. Ja,
in Jesus zu stehen dann. Also er vertritt mich, er spricht mir die Worte zu, dann Gnade und der Liebe.
Ich sehe das aber gar nicht so getrennt, weil bin ich in Jesus, diene ich Jerusalem, diene ich dem Herrn. Mhm. Bin ich nicht in Jesus, diene ich schon Babylon.
Genau.
Und ja. Ich habe oft in meinem Leben Babylon gedient, weil ich meine christliche Erziehung mal so ein bisschen zurechtgebogen habe und dann mal lieber die Wege gegangen bin. Und das ist ja, man dient ja. Also ich sehe das so, Babylon ist ja irgendwo die Stadt des Teufels und Jerusalem vom Herrn. Und das ist, und in meinem Leben diene ich jetzt dem einen oder dem anderen. Das ist für mich total eins. Und versuche ich, Jerusalem zu dienen und der Herr und hab den Herrn. Und versuche mit ihm zu leben, dann werde ich belohnt, wenn ich mein Talent nutze, wenn ich das erkenne, mein Talent. Und wenn nicht, jetzt vielleicht gerade noch so gerettet, weil ich gedacht habe, Jesus, ich habe dich lieb, aber ich belohnt finde ich schöner.
Ja, aber so diese Zuversicht, denke ich, also ich habe keine Angst. Also irgendwo
Ja.
Wenn du Jesus vertraust, brauchst du es auch nicht haben. Ne? Aber ich denke, dieses ist nicht so dieses populäre Bild vom lieben Gott, ne? Was wir hier sehen. Es ist auch mal gut, denke ich, diesen richtigen Gott zu sehen und sich diese Wahrheit auf die Augen zu halten.
Vielleicht, weil wir noch nicht so unter Babylon leiden. Also ich habe, aber wenn man sich so Berichte von Open Doors hört oder von kommunistischen Ländern, und klar leide ich am Schulsystem, an so einem Umfeld, aber es geht noch nicht so ans Körperliche oder dass ich frieren muss. Also ja, oder dass ich denke, also manchmal dran, wenn ich jetzt morgens duschen, ist noch kalt, dann denke ich mir, ja, da so verbringen Menschen im Arbeitslager den ganzen Tag und nachts frieren durch die Bettdecke zu. Und das ist das Babylon-System und wir sind halt noch so ein bisschen wie unter einer Käseglocke und wir spüren das Babylon-System noch nicht, aber es ist voll aufgereiht, es ist da, auch in Deutschland. Nur piekst es uns noch nicht so richtig.
Ja, ich denke auf eine andere Art und Weise. Ich meine, es geht ja um die Seelen von Menschen, es geht ja um, also du kannst ja Leute auf unterschiedliche Art und Weise ausschalten, ne? Durch Angst und Gewalt oder bei uns ist es eher so durch Einlullen,
Ablenkung und Manipulation.
Ja, Seelen.
Ja?
Medien.
So. Ja, genau, das ist auch Babylon.
Die Angst und Gewalt hast du bei uns auch. Das wird nur nicht sichtbar.
Pornografie, ja, muss dann nicht mal Pornografie sein, guckt ja den Krimi an im Fernsehen.
Genau. Das hast du alles hier vor der Haustür, das ist nicht woanders, das ist hier.
Das stimmt. Also es passiert ganz, ganz viel auch, wenn du gerade da guckst, ne, mit Kindesmissbrauch und was alles läuft. Ne. Also es ist ja schon...
Geh mal in eine Schulklasse, egal in welche, du hast mindestens zwei in jeder. Minimum. Ja. Tendenz steigend, also es ist nicht woanders. Aber was mich angesprochen hat, ja. Kapitel 51 ab Vers 11, spitzt die Pfeile an, ergreift die Schilde. Denn der Herr hat die Könige von Medien veranlasst, Babel anzugreifen. Er hat die feste Absicht, das zu vernichten. Das ist seine Rache dafür, dass sie seinen Tempel entweiht haben. Ergreift die Fahnen und eröffnet den Feldzug gegen Babel, verschärft die Belagerung, stellt überall Posten auf und bereitet Hinterhalte. Denn der Herr führt alles genauso durch, wie er es sich vorgenommen hat und so weiter. Wir haben keine passive Rolle. Wir haben nicht die Rolle, einfach nur uns darüber zu freuen, dass wir gerettet sind. Wir haben eine sehr aktive Rolle. Wir müssen bereit sein, wenn Gott uns ruft, dann stehen wir da und dann sind wir diejenigen, die Gott gebraucht haben.
Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden.
Die sind schon überwunden.
Eben, die Pforten sind... Wir sind in der Offensive.
Das dürfen wir nicht vergessen.
Das Evangelium weiter sagen, auch ja, einfach die Wahrheit reinsprechen in so Situationen.
Ja. Da wo Ungerechtigkeit herrscht, das aufdecken.
Ich habe das heute Morgen noch gelesen, danach habe ich gedacht, wir bräuchten mehr Robin Hoods. Der hat ja eigentlich einem König gedient, der außer Landes war und hat sich gegen das Unrecht bekämpft. Und als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ich möchte mehr Robin Hood sein im Alltag. Ich finde das ein super Bild. Unser König ist noch woanders beschäftigt, aber er kommt. Und solange geben wir ihm die Ehre und bekämpfen das Unrecht da, wo es uns im Alltag trifft.
Ja, da
wo es uns begegnet. Genau. Super, danke. Guter Gedanke. Schon. Sollen wir beten? Oder hat noch irgendwer was, was er unbedingt teilen muss?
Gideon, der streitbare Held. Das war auch so ein Kämpfer Gottes. Ja. Also so gerade aufstehen, wo wir, was die Gegensätze kennen, einfach ja, dann hineinsprechen in Situationen. Und die Liebe freut sich, wenn die Wahrheit obsiegt und nicht, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, dass wir einsteigen in die Revolution der Liebe, dass wir das umsetzen praktisch im Leben, wo wir können, weil der Feind versucht, ja, er steht ja, er ist ja, er ist ja der, wo dahinter steht, hinter dem Babylon, der Gott dieser Welt einfach, ja, der Welt einfach liegt in der Gewalt des Bösen. Das wird ja immer wieder im Wort erwähnt, wer der Urheber ist. Er steuert die Menschen und die merken es gar nicht.
Genau. Heute müssen wir erst die Götzen abwerfen, was du vorhin gesagt hast. Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, etc.
Und das ist ja das Gefährlichere, ne? Die merken es nicht. Das ist ja wirklich. Na, wenn dieses hässliche Gesicht. Okay.
Ja, das ist ja.
Da ist er, das ist einfach. Aber wenn es mit dieser schönen Fassade kommt, dann ist es vielleicht gefährlicher noch als diese direkte Konfrontation.
Er stellt sich als Engel des Lichts, ja.
Ich meine, wir sehen ja, wenn wir die verfolgte Gemeinde anschauen, ja, da ist Erweckung, da ist Explosion, die erreichen Menschen für Jesus mitten im Krieg in Syrien und wir sind so eingelullt, so eingeschläfert, dass man dann mal auf unseren syrischen Nachbarn zugehen können und weil wir so, was sind, also in Frieden diese Bequemlichkeit, ganz in Medien, das ist sowieso. Da spielt meine Auseinandersetzung mit dem Rundfunk rein. Wir sind da sowieso in einem. Also das, dass unsere Kids das gar nicht schnallen, was ihnen da, und viele Erwachsene schnallen es auch nicht, was ihnen da eigentlich eingeimpft wird an Weltanschauung und an.
Ja, Babylon hat es so geschickt gemacht, du darfst ja gewisse Dinge gar nicht ansprechen ohne.
Jeden Tag, während die in der Couch liegen, Chips fressen und ihr Bier trinken und dann mitkriegen, was da. Und zwar nicht das Offensichtliche, so, wo die sagen, oh nee, das ist total böse. Ja, also Leute sagen so, Harry Potter, finde ich gar nicht schlimm. Im TV ist viel schlimmer als Harry Potter. Aber. Ja, okay. Betest du mit uns, Heiko, zum Abschluss?
Ich danke dir, unser Gott und Vater, Herr, dass wir durch dich kennen, Herr, und haben dürfen als ein guter, gnädiger Gott, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du über uns wachst, Herr, und dass wir mit dir stark sein dürfen, Herr, und auch, dass du uns stark machen willst, Herr, gegen diese ganzen Anfechtungen, Herr, die wir doch auch im Alltag immer wieder erleben, Herr, und wo wir auch manchmal unbewusst ausgesetzt sind, Herr. Mach uns da einfach, schenk uns Weisheit, Herr, dass wir da damit umgehen können, Herr, und auch, dass wir vernünftig umgehen, Herr, und dass wir doch mit offenen Augen durch die Welt gehen, Herr, und sehen, Herr, wo du doch nötig gebraucht wirst, Herr. Mach uns nicht einfach so gleichgültig, Herr, und nimm doch diese Komfortzone einfach weg, Herr, und einfach, dass wir